ARD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen aus der kleinen Osterpause. Wir hoffen, Sie hatten ein paar schöne Feiertage. Manche sind ja vielleicht auch noch in den März oder April, Osterferien, wie auch immer. Und wir sind zurück mit einer neuen Folge und wir haben einen neuen Präsidentschaftskandidaten.
Ein neuer Kandidat, genau. So wie häufig, Ingo, sind wir gefragt, gibt es keine andere Alternative zu Biden und Trump? Und ja, jetzt haben wir eine neue und er heißt literally anyone else. Also buchstäblich irgendjemand anderen. Und also, das ist ist rausgekommen, genau, wie du sagtest, vor einer Woche. Eigentlich ein junger Mann aus Texas, der heißt Dustin Eby. Er ist eine siebte Klasse Mathelehrer und auch eine Army-Veteran. Er hat wie so viele.
Also er bringt eigentlich alles mit, um das Amt auskleiden zu können.
Klingt gut schon, ne? Aber er hat im Februar angefangen. Mit seiner Kampagne hat gesagt, also wie gesagt, wie so häufig man sagt, gibt es keinen anderen jemand, wie wir wählen können, statt dieses zwei alte weiße Männer wieder. Und er hat gesagt, okay, wenn niemand anders will, dann mache ich das. Er hat im Februar angefangen, aber es war nur letzte Woche, dass er hat tatsächlich seinen Namen geändert. Also offiziell auf seinem Führerschein heißt er literally anyone else. Also.
Und was ist der Vorname? Ist literally dann der Vorname und else der Nachname?
Else ist der Nachname, der Familienname.
Er heißt else. Es zeigt einerseits die Verzweiflung so ein bisschen, ob der aktuellen Kandidatenauswahllage.
Er hat eine Website, er ist auf Facebook und hat auch so seine Politik sehr auf seiner Website. Er ist für mehr Gesundheitsauswahl, für Healthcare, Ausbildung ist sehr wichtig, Housing, er hat also seine Politikplattform da für alle zu sehen. Aber er sagt auch, das ist, ja klar, das ist eine Bewegung, das ist eine Chance. Seit er seinen Namen geändert hat, hat er ziemlich viel Presse bekommen, aber der Herausforderung jetzt ist 113.000 Unterschrift zu bekommen. Und das kann man nicht online, das muss man also vor Ort mit einer echten Stift auf einer offiziellen Zettel schreiben.
Also ach so, insofern der muss also tatsächlich 130.000 Unterschriften sammeln.
Genau, so dass seine Name auf der Wahlzettel bekommt. Er hat auch gesagt, falls er das nicht schafft, man kann seinen Namen einfach da reinschreiben. Das kann man nicht in jede Bundesstaat, aber kann man auch machen als Zeichen von der Protest.
Also literally, sorry, ich komme drüber nicht hinweg, ist der Vorname. Anybody ist der Mittelname, Middle Initial, dann A und dann als Nachname. Das bringt mich nochmal auf diese Sache, dass es in den USA halt eben kein Standesamt in dem Sinne gibt und man sein Kind von Parkbank bis Rasenmäher alles nennen kann.
Was du willst, das ist dein Kind und du darfst dann entscheiden. Also meine Schwester, wie du weißt, ist Hebamme und sie hat ein Kind zur Welt gebracht, der heißt jetzt Luke Skywalker. Also tatsächlich.
Da waren die Eltern große Star Wars-Fans.
Geburtsurkunde steht da Luke Skywalker Jones oder was auch immer. Also man kann einfach entscheiden. Also das ist nicht so schlimm, wenn man, also meine Freundin, ihr Vater ist Lehrer und er hat eine Schule, der heißt Chlamydia.
Eine Schülerin, die Chlamydia heißt?
Chlamydia, genau.
Also nach einer, aber ihm war bewusst, dass das eine sexuell übertragbare Krankheit ist.
Ich weiß nicht, was die Eltern gedacht haben. Also eigentlich, wenn man nicht weiß, was es ist, dann klingt das ganz schön. Ne? Also man könnte auch sagen,
hier, meine Tochter Chlamydia.
Gonorrhea ist auch ein schönes Wort oder Syphilis. Also weiß ich nicht. Aber
siehst du, genau deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass in Deutschland ein Standesbeamter drauf guckt und nochmal überprüft und sagt, sind Sie sich da sicher, wollen Sie das wirklich so machen und zum Schutz des Kindes? Also weil sonst passiert sowas wie in den USA.
Tatsächlich, also das ist ja, also die haben gestoppt, es gibt kein Kind, glaube ich, das heißt Genitalwarze, sowas ist auch die Grenze.
Okay. Bevor wir hier jetzt ins Medizinische abdriften. Okay, es ist the land of the free, man kann sein Kind nennen, wie man will und wie man sieht, man kann auch sich selber
it's my right.
umbenennen. Also, ja, wir hatten ja Prince, der sich umbenannt hat in den Sänger, den Künstler, the artist formerly, oder the symbol, genau. Und auch Kanye West, der heißt ja auch ständig irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, wie er heute heißt.
Ja, oder P. Diddy und P. Er war irgendwas Puff anderes. Daddy. Puff Daddy war, genau. Ist jetzt P. Diddy oder ist jetzt was anderes, ja. Weiß ich nicht.
Wolltest aber du schon mal immer was anderes heißen?
Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Namen. Also,
okay, wir bleiben bei Jeff. Ja. Alles klar, ja. Aber literally anybody else heißt der gute Mann jetzt. Und mal sehen, vielleicht schafft ihm die ganze Publicity, die er durch diesen Namenswechsel bekommen hat, die Basis, um dann doch die nötigen Stimmen zusammenzukratzen, um auf dem Wahlzettel zu erscheinen. Aber wie du gesagt hast, man kann ja jeden Namen einfach einschreiben. Mal sehen, wir werden im November dann schauen, wie er durchs Ziel gekommen ist.
Genau, und Stichwort eine andere Name schreiben auf einen Wahlzettel. Also diese Woche, obwohl wir wissen, dass Trump und Biden haben genug Delegierten, die offizielle Nominierung von ihrer Partei zu bekommen. Es geht weiter mit der Vorwahl. Mhm. Und diese Woche haben also 4 Bundesstaaten gewählt, inklusive mein Heimatstadt Wisconsin. Ich habe gestern mit meiner Mutter gesprochen und sie war also plötzlich mitten in unserer Conversation. Ja, ihr müsst jetzt los, Coach und ich gehen zu wählen. okay. Und ich habe sie auch gefragt.
Ja, und wir haben ja gesagt, Wisconsin ja, ein wichtiger Swing State in diesem Jahr.
Sehr wichtiger Swing State und sie wollte wählen in der Vorwahl, obwohl sie weiß schon, dass ihr Kandidat Joe Biden hat schon eine Nominierung. Aber nicht alle haben für einen von die Kandidaten in Wisconsin gewählt. Also es gibt mehr als 40.000 sogar, die haben uninstructed gewählt. Ohne
Anweisungen sozusagen, ohne Instructions würde ich grob übersetzen. Aber es ist einer von diesen Terminologien in der amerikanischen Politik, die ich vorher noch nie gehört habe. Hast du das schon mal gesehen? Was war neulich bei den anderen Vorwahlen?
In Michigan haben viele Leute uncommitted
gewählt. Uncommitted.
Mhm. Uncommitted wie, also ja. Ich bin noch nicht entschieden oder noch nicht habe ich meinen Kandidat gewählt oder in diesem Sinne ist es eine Art Protestwahl zu zeigen, also besonders in Michigan zum Beispiel und jetzt auch in Wisconsin, ein Zeichen für Biden, dass sie unzufrieden sind mit der Situation in Gaza, dass Biden hat noch nicht oder mehr gekämpft für ein Ceasefire, dass die USA immer noch Waffen und Unterstützung an die Netanyahu-Regierung gibt und das ist ihre Art zu sagen, dass es muss geändert werden. Und Biden nimmt das auch total ernsthaft. Also wie er hat schon mehrmals darüber gesprochen. Er war in Madison, in der Hauptstadt in Wisconsin, am Tag vor und hat darüber gesprochen. Er weiß, dass das eine wichtige Thema ist für viele Wähler und er nimmt das tatsächlich zum Herzen. Aber mehr als 46.000 Wähler in Wisconsin haben uninstructed diese Protestwahl entschieden. Und das heißt, also das ist eine Zahl, da könnte tatsächlich der Wahl Ergebnis ändern. In 2020, Biden hat Wisconsin gewonnen, aber nur mit 20.000 Stimmen. Also die wollen auch zeigen, dass wie wichtig das ist. In Michigan sagen manche, dass das ist ein Zeichen und die warten zu sehen, wie es läuft. Aber manche sagen schon, ja, ich kann nicht jetzt für diesen Mann, egal was passiert in die nächsten paar Monate, ich kann nicht für Biden wählen. Also.
Uninstructed, aber den Begriff hattest du vorher auch noch nicht in der Wisconsin-Politik gehört.
Habe ich nicht, ehrlich gesagt, gehört, nee.
Vielleicht kommt dann zur Präsidentschaftswahl noch ein weiterer Begriff dann irgendwie rein, die meisten Stimmen verfallen oder entfallen dann auf was auch immer für einen Begriff. Ja, interessant. Und wie ist Donald Trump durchs Ziel gekommen?
Trump hat, wie erwartet, Trump hat gewonnen unter die republikanische Kandidaten. Aber Nikki Haley, die, wie wir wissen, ist nicht mehr ein Kandidaten. Sie hat 13% von die Stimmung bekommen.
Was immerhin.
Zeigt, dass es ist nicht einfach so, dass alle Republikaner Trump unterstützen. Es gibt viel, die wollen eine Alternative. Und ich glaube auch sogar, dass diese 13% sind tatsächlich Republikaner und nicht Demokraten oder Unentschieden. Die haben dann einen Protestwahl gegeben. Ich glaube, die sind Republikaner, die sagen, wir wollen eine Alternative. Und diese 13% könnte einen großen Einfluss haben dann im November.
Dann wiederum in die andere Richtung.
Genau, ne? Also man weiß nicht, ob die zum Beispiel überzeugt sein könnte von Biden oder ob sie könnte überzeugt sein von jemandem wie literally anyone else. Und das könnte dann besonders, wie gesagt, 2020 hat Biden gewonnen mit nur 20.000 Stimmen. Es könnte tatsächlich einen großen Unterschied machen.
Vor allem aber war Donald Trump in deiner Heimatstadt in Green Bay und am Vorabend dieser Primary. Und bei Trump weiß man nie, was da noch kommt. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass er dann nochmal eine Stufe gezündet hat, was die Rhetorik betrifft. Nochmal schärfer, nochmal ausfallender gegenüber Migranten. Redet von einem Blutbad an der Grenze, die Bidens Einwanderungspolitik da anrichte, weil die Vergewaltiger und die Verbrecher und die Irren aus den süd- und mittelamerikanischen Ländern jetzt reingelassen werden. Ein solch düsteres Bild. Gut, damit hat er seine Präsidentschaftskampagne damals 2015 begonnen, wenn du dich erinnerst, mit diesem, sie schicken uns aus Mexiko da nur den Abschaum ihrer Gesellschaft. Und das ist natürlich jetzt nicht unerwartet, aber ich habe den Eindruck, jetzt hat er nochmal eine Schippe draufgelegt.
Auf jeden Fall hat er nochmal über Bidens Migrant Crime, also die zwei Sachen zu verlinken, also Migranten und Kriminalität. Und das ist Biden schuld, dass sowas passiert. Mein Vater hat schon mehrmals, ich glaube, eine E-Mail an uns geschickt mit einer Geschichte von einem illegal Einwanderer, der hat dann jemand getötet oder hat einen kriminellen Fall und sagt auch genau das, dass wenn Biden und die Demokraten stärker waren mit Migration, dann wird sowas nicht passieren. Dann würden nicht so viele Leute versuchen, über die Grenze illegal zu kommen.
Dabei geben die Zahlen das so nicht her und Experten sagen auch nicht, dass das Einwanderer überdurchschnittlich mehr Straftaten begehen als bereits im Land lebende US-Bürger.
Genau, das stimmt. Aber trotzdem, also das ist irgendwas, das ein Bild, das Trump will in die Kopf von Wähler lassen. Und das funktioniert, wie gesagt. Also mein Vater redet ständig über dieses Thema. Und es gibt auch eine Umfrage in Wisconsin unter republikanische Wähler. Die haben gefragt, was sind eure große Themen? Und illegale Einwanderung war in die Top 3. Also das ist auch irgendwas, das bleibt im Kopf. Und wenn er sagt irgendwas wie Bidens Migrant Crime Wave oder Bidens Blutbad, das ist irgendwas, ne? Also das ist, wie wir so häufig sehen mit Trump, er hat diese Stichworte und die bleiben im Kopf, das funktioniert.
Er hat auch angekündigt, er wird am ersten Tag seiner Präsidentschaft, also er wird das Land, wird sowieso nicht mehr das gleiche sein oder aufhören zu existieren, hat er gedroht, wenn er nicht wieder gewählt werden würde. Und hat angekündigt, sofort die Grenze abzuriegeln und die größte Abschiebewelle, die das Land je gesehen habe, anzuschieben.
Ja, aber das war nicht das einzige Thema in Green Bay, als er da war. Er hat angefangen wieder mit der Big Lie sozusagen. Er hat gesagt, wir haben gewonnen in 2016. Tatsächlich hat er Wisconsin in 2016 gewonnen. Und dann sagt er, und wir haben das viel besser gemacht in 2020. Wir haben hier auch gewonnen. Also was stimmt nicht, wie gesagt, er hat verloren mit 20.000 Stimme. Aber wenn wir nicht gewinnen 2024, hat er gesagt, das ist nur wegen Wahlbetrug. Also das dann ist auch irgendwas, das bleibt im Kopf von die Wähler. Also auch eine Umfrage unter republikanischer Wähler zeigt, dass nur 19% von republikanischer Wähler glauben, dass der Wahl wird fair sein. Dass das
und korrekt ablaufen.
Korrekt, ohne Wahlbetrug. Also insofern 19%.
Aber nur, wenn sie verlieren. Wenn Trump gewinnt, dann werden sie alle sagen, war ja richtig. Ja, genau.
Also, aber er verspricht jetzt schon zu kämpfen, sagt auch, in dieser Rede hat er auch über seine Prozess, die laufen immer noch vor der Gericht und sagt, dass die wollen unsere Freiheiten wegnehmen und die wollen auch eure Freiheiten wegnehmen, aber das tun die nicht, weil ich stehe hier vor euch und schütze euch von sowas. Und die schaffen das nicht mit euch, weil die machen das mit mir, sagte er. Das ist der
Es ist wieder diese Projektion von dieser, was glaube ich sehr viele anspricht nach wie vor und wieder mehr als vielleicht noch in den vergangenen Jahren, diese Projektion von Stärke. Er ist vielleicht hier der auf dem Schulhof die anderen verprügelt, aber die anderen halt und nicht mich, sondern quasi der uns schützt.
Auf meine Seite, ja.
Ja, und all das verlautbart er natürlich nicht nur in seinen Wahlkampfreden, sondern auch auf seiner Plattform Truth Social, die er gegründet hatte, nachdem er bei Twitter, heute X, rausgeflogen war. Und man muss sagen, so richtig durch die Decke gegangen ist dieses Netzwerk nicht. Es ist, glaube ich, gerade mal so eine 500.000 Follower oder so aktiv, so im Durchschnitt am Tag. Also ein Bruchteil dessen, was er auf Twitter oder an anderen sozialen Medien erreichen kann oder könnte. Aber er hat immerhin es geschafft, jetzt vergangene Woche Truth Social, beziehungsweise die Dach Firma, das Unternehmen, das dafür verantwortlich ist, für dieses soziale Netzwerk an die Börse zu bringen, public zu gehen. Und das ist doch erstaunlich, denn wie gesagt, erfolgreich ist es nicht so sehr und wirtschaftlich ist es auch nicht, aber es war irgendwie über 6 Milliarden Dollar als Bewertung plötzlich wert. Also ein Unternehmen, das quasi nur auf dem Papier richtig wertvoll ist. Und am Montag, am Ostermontag, da ist der Kurs dann auch gleich wieder abgerauscht, ist von 6 Milliarden irgendwie auf 3, also knapp 4 Milliarden runtergegangen. Also eine unfassbare Wertvernichtung innerhalb weniger Tage. Aber es ist halt, wie gesagt, alles auf dem Papier. Und es ist trotzdem, dass es überhaupt ein paar Milliarden wert ist an der Börse jetzt, zeigt halt, dass da doch viele darauf spekulieren, dass Donald Trump gewinnen könnte im November, die Präsidentschaftswahl. Und dass das dann sein Hauptsprachrohr werden wird, so wie es ja während seiner Präsidentschaft ja Twitter war in erster Linie. Ja. Der hat ja kaum noch Pressekonferenzen gegeben im Weißen Haus, sondern dass das sein könnte. Ja.
Er ist auch genauso aktiv auf Truth Social, als er war auf Twitter. Also wenn man da tatsächlich reinguckt, dann ist er jede halbe Stunde, so wie wir wissen, er hat mit Twitter X häufig kommentiert direkt nach einer Interview, nach einem Nachrichtbericht, nach irgendwas, und er ist genauso aktiv. Also manche auch, ich habe das Gefühl, ja genau, er hat seine Unterstützer, seine Anhänger, die gucken da rein. Ich glaube, Journalisten gucken auch da rein, nur zu sehen, aber versuchen vielleicht nicht jede Tweet, wie als er Präsident war, zu berichten. Aber trotzdem, was manche sehen jetzt ist, dass er hat diese Attacke auf Biden, und manche sind tatsächlich sehr gewaltig, sehr, es gibt einen zum Beispiel, wo es gibt zwei Trucks, große Autos, die haben Trump-Flagge und Namen drauf, und die fahren vorbei mit Biden hinter das Auto, wo seine Hände und seine Füße sind zusammengefesselt und sieht aus wie eine Geisel. Wenn wir denken auch an 6. Januar und wie Trump könnte dann sagen, was, ich habe nichts gesagt, nichts gemacht, ich habe nur gesagt, dass wir, also alle sollen hier kommen im Protest, ich habe nicht, also das ist nicht die einzige Grund, warum Truth Social ist auch problematisch, besonders wenn das, wie du gesagt hattest, ist jetzt eine publicly traded company, es gibt diese Interessenkonflikte. Das ist auch eine Art, Trump zu beeinflussen. Also
ja, Investoren könnten ja massig Geld reinpumpen in diese Firma, und auch ausländische Regierungen könnten ja quasi darüber Einfluss nehmen. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, viele haben das gezeichnet, dieses Papier als Unterstützung. Ich glaube, Unterstützer haben gesagt, wenn ich das kaufe, dann unterstütze ich Trump damit auch. Und viele haben, glaube ich, knallhart kapitalistisch gedacht und haben darauf gewettet, wie so vieles an der Börse ja eine Wette ist. Wenn er dann Präsident sein wird, dann geht das durch die Decke und dann zahlt sich das aus. Also von daher, anders ist dieser enorme Zugewinn für ein Unternehmen, das eben so Verluste eigentlich einfährt, gar nicht zu werten oder zu deuten. Aber wie so oft in der Politik, aber auch in der Börse, ist Psychologie da ein ganz großer Faktor.
Ich glaube, Biden ist auch auf die Campaign Trail und versucht auch Geld für seine Kampagne zu sammeln. Also nicht durch
einen Börsengang.
Einen Börsengang, aber durch Fundraiser und vielleicht auch nicht so viel.
Ja, man braucht auch Geld für einen Wahlkampf in den USA, massiv.
Und er hat nicht so viel bekommen für seine Fundraiser als Trump für Truth Social, aber immerhin 26 Millionen hat er bekommen.
An einem Abend.
Einem Abend in New York auf die Bühne.
Aber es war auch ein spezielles Line-up.
Genau, mit einer, also eigentlich ganz spezielles Line-up, weil er hatte die ehemalige Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton. Und die drei waren da auf die Bühne zu sehen. Der Talk war moderiert bei Stephen Colbert, er ist ein Late-Night-Comiker, hat das moderiert, aber nicht nur dem. Es gab Queen Latifah, Lizzo, Lea Michele, also Mindy Kaling, die Comedian, also viele große Namen, alle da zusammen, die Präsident zu unterstützen und auch ein bisschen Leben, ein bisschen rein in der Campaign zu atmen. Und eigentlich war das eine ganz lustige, ganz entertaining,
unterhaltsame,
ja, auf jeden
Veranstaltung.
Fall.
Aber es zeigt, und ich habe überlegt, ob ich das in der Vergangenheit auch so schon mitbekommen habe, dass ehemalige Präsidenten mit Wahlkampf führen. Also wir haben das hier in Deutschland, haben wir das immer mal wieder, dass ehemalige Politikgrößen dann eingreifen in den Wahlkampf zur Unterstützung. Aber Ich glaube, Barack Obama hatte beim letzten Mal sich ja extra rausgehalten und Bill Clinton eigentlich auch. Also klar würden die das immer unterstützen, aber die sind so ein bisschen, ne, ich meine, Jimmy Carter hat dann Häuser gebaut für Bedürftige und George Bush, W. Bush, das hat sich auf seine Farm zurück, genau, er malt.
Also genau, die Carter Center, also die Clintons haben die Clinton Global Initiative. Obama hat jetzt mehr Dokufilms auf Netflix produziert. Also, aber die bleiben dann, die treten sich ein bisschen zurück aus die Spotlight.
Also wofür spricht das dann? Zeigt es, dass Biden das so nötig hat? Oder weil die das Gefühl haben, Leute, bei dieser Wahl steht so viel auf dem Spiel, wir müssen auch da wieder mithelfen und unseren Beitrag leisten.
Auf jeden Fall, he's pulling out the big guns, ne? Also, dass die, Obama ist immer noch für die Demokratische Partei.
Wenn einer quasi energizing kann oder quasi einen Funken des Enthusiasmus in die Kampagne reinhauchen kann, dann ist es Obama.
Unglaubliche Redner, also viele Leute haben uns auch gefragt, also könnte Michelle Obama vielleicht?
Ja, stimmt, hatten wir in einer vergangenen Folge mal besprochen.
Ja, nee, also nee, so die sind immer noch ganz beliebt. Also Bill Clinton, es hängt an, wie man fragt, aber ist auch eine große Name unter den Demokraten. Und die sind da zu zeigen, dass Biden kann das, dass sie unterstützen ihm, also besonders, ne, weil wir haben schon mehrmals über Bidens Alter gesprochen, zu zeigen, dass er ist doch fit genug für der Job, dass die glauben das und unterstützen ihn und zeigen auch, wie du sagtest, wie wichtig diese Wahl ist. Ich glaube, wir würden auf jeden Fall viel mehr von Obama sehen, viel mehr vielleicht als in 2020, weil das so wichtig ist und weil er kann ein bisschen mehr ein Publikum
mitreißen,
to energize. Ne? Ja, also er bringt die mit, er ist mehr ein Entertainer, ein Performer als Biden und er kann ein bisschen vielleicht verstecken ein paar von die.
Zumal Joe Biden ja Obamas Vizepräsident war und das bringt dann vielleicht auch nochmal Erinnerungen die an diese Zeiten.
Auf jeden Fall.
Aber es ist doch ein seltenes Bild, auf jeden Fall. Normalerweise sieht man alle, das sind ja nicht alle noch lebenden Präsidenten, aber zumindest so viele lebende Präsidenten auf einen Haufen, immer nur so bei großen Staatsakten oder Beerdigungen oder so, aber in diesem Fall jetzt als Fundraiser. Joe Biden, glaube ich, hat aber auch einen Gang zugelegt, nicht nur Donald Trump, was das betrifft, und versucht jetzt so ein bisschen auch, früher hieß es ja, Michelle Obama hat mal bei einer Convention vor ein paar Jahren diesen berühmten Satz geprägt, ne, when they go low, we go high. Ne? Also wenn die quasi sich herablassen auf Schmutzkampagnen und Verbalattacken im Wahlkampf, dann nehmen wir die moralisch höhere und stehen da drüber und lassen das abperlen und bleiben und begeben uns nicht in diesen schmutzigen Wahlkampf. Ich glaube, das ist so ein bisschen überholt mittlerweile, weil man, glaube ich, man kann das.
The gloves are coming off.
Ja, die Handschuhe kommen runter sozusagen, die Samthandschuhe. Und Joe Biden, er hat das immer wieder in den letzten Monaten und Wochen gestichelt, aber ich glaube, Joe Biden hat jetzt angefangen zu versuchen, sehr pointiert gegen Trump zu formulieren.
Er will unter Trumps Haut kommen. Sagt man das? Also,
nee, das klingt im Deutschen sehr wörtlich. Also, das will er, glaube ich, nicht wörtlich, aber im Amerikanischen stimmt. Über die Redewendung im Amerikanischen ist to get under his skin. Mhm. Wobei, doch, wir haben das schon so ähnlich. Wir haben das schon unter die Haut gehen als Redewendung. Allerdings nicht jemand geht einem unter die Haut, sondern etwas geht einem unter die Haut. Also ein Film oder eine Geschichte, die einen sehr berührt, das geht einem unter die Haut. Aber nicht jemand, der einen quasi, wo einem die Hutschnur platzt, sozusagen, als Äquivalent der Redewendung.
Nerven.
Er will ihn nerven. Genau. Er will ihn quasi aus der Fassung bringen, das würde man sagen.
Und
also get under his skin ist jemanden aus der Fassung
bringen. Und wie wir wissen, es gibt, also vielleicht Trump hat mehrere Schwäche, aber ein ist Losers. Und Biden hat mehrmals gesagt, dass er ist ein Loser. Er hat verloren. Er verliert schon in 2020. Er wird wieder verlieren. Und
was ja nicht ganz falsch ist, denn auch unternehmerisch zum Beispiel, ne, wenn man nochmal auf Truth Social guckt, hat er ja nicht so richtig viel. Er ist zwar kein armer Mann, aber viele Pleiten auch hingelegt. Und
das ist der andere Wort.
Politisch hat er die letzten Wahlen immer wieder verloren.
Genau, aber wegen Geld, er hat ihm auch Broke Dawn genannt. Also auch.
Er versucht jetzt auch mit so Nicknames, und so Spitznamen.
Und immer, wie wir wissen, Trump redet gern über sein Geld, sein Reichtum.
Ja, das ist bei Donald Trump unzertrennlich verwoben. Also das ist für ihn gleichgesetzt. Also Macht und Reichtum und politischer Einfluss, das ist quasi auf einer Ebene. Nur wenn du es, du kannst nicht arm sein und politisch einflussreich in seinen Augen. Und, und wenn man das angreift, also Pleite Don ist quasi der Spitzname. Genau.
Broke Don is a loser. Also sagt Biden jetzt. Und viele sagen, das ist keine Strategie, das der Weißen Haus Communications Team hat entwickelt. Das ist Biden selbst. Und die haben gesagt, ja, wir lassen ihm reden, wie er will.
Er hat auch seine Taktiken und so seine Masche als alt bezeichnet. Also dreht den Spieß ein bisschen um. Ne? Er hat gesagt, Don ist halt Donald Trump, ist auch alt. Tatsächlich ist er ja nur 4 Jahre jünger.
Aber Mann, wenn wir
und
sehen.
Und diese Leier der gestohlenen Wahl ist auch irgendwie ein alter Schuh. Ja. Kann man mit was Neuem so ungefähr. Ja.
Aber in September, wenn die Debatten anfangen und wir haben zwei also alte Männer auf die Bühne, die nennen einander alt. Du bist auch, non tu. Also es wird wirklich.
Das bringt mich zu einer anderen schönen Redewendung, eine meiner Lieblingsredewendungen im Amerikanischen. The pot calling the kettle black.
Oh ja.
Also der Topf nennt den
Der andere Topf.
ja, genau, im Prinzip. Also der eine Topf nennt den anderen Topf angerußt und schwarz. Aber beide stehen ja schon seit Jahren im Feuer sozusagen.
Das wird
was würde man im Deutschen dazu sagen? Selber?
Selber alt.
Fällt mir so spontan nicht ein. Wenn wir vielleicht einmal für die nächste Folge. Oder sonst schreibt uns, wenn ihr da Vorschläge habt, wie man das bezeichnen würde. Zum Schluss würden wir gerne noch eine Frage aufgreifen, die uns ein Zuhörer geschrieben hat. Und zwar die Frage, was passiert eigentlich, wenn nach der Convention oder auch kurz vor der Convention Joe Biden etwas zustoßen sollte? Ich kann mich gar nicht erinnern. Diesen Fall gab es so, glaube ich, nicht. Aber wenn er entweder krankheitsbedingt oder, Gott bewahre, dass er vielleicht tatsächlich das Zeitliche segnen sollte, was passiert dann? Ich glaube, kurz, weil er jetzt die Delegiertenstimmen ja zusammen hat und mehr oder weniger der offizielle Kandidat sein wird. Und das Gleiche gilt auch für Trump dann natürlich auf der anderen Seite. Und ich glaube, es ist ein bisschen, wie man sagen würde, uncharted territory. Also da gibt es jetzt nicht so Regeln, B passiert, wenn A passiert ist. Sondern es ist, glaube ich, so, dass dann, wenn es vor der Convention passiert, dann ist es so ein Free-for-all, wie die Amerikaner sagen würden. Dann würde eben auf der Convention, wie es ja früher auch war, ne? Wir haben ja gesagt in der vergangenen Folge, dieses Delegierten-Primary-Vorwahlsystem ist erst seit einem knappen halben Jahrhundert so richtig wird das verfolgt. Davor war das immer so, man traf sich zu dieser Convention und dann hat jeder für sich geworben oder für einen Kandidaten seiner Wahl und dann wurde abgestimmt. Und so könnte es dann wieder sein, dann könnten eben Kandidaten hervortreten. Aber ich glaube, das Partei-Establishment würde dann in erster Linie auf Kamala Harris setzen, weil sie ja als die Vizepräsidentin dann ja der natürliche Kandidat ist und keiner würde es dann, glaube ich, auch wagen, dazwischen zu grätschen.
Ja, oder? Nee, ich glaube auch. Also sie ist die Nächste in die Schlange. Sie ist die sie ist die Thronfolger. Also das ist und ich glaube, man kommt nicht an Harris vorbei. Das wird dann
und das würde auch genauso gelten, wenn es nach der Convention, aber vor der Wahl passieren sollte. Ja. Dann wäre sie sowieso ja dann auf dem Ticket ja dann nominiert und dann müsste sie sich einen Vizepräsidentschaftskandidaten aussuchen.
Im Prinzip könnten die jemand anders auswählen oder aussuchen. Aber ich glaube, also der Partei, nee, die kommt nicht an Harris vorbei.
Die Delegierten sind auch grundsätzlich ja auch eher dann loyal, was das betrifft. Und ich glaube, und nach der Wahl ist es ja dann sowieso. Dann ist das Ticket ja quasi, dann bist du in diesem Fall zwar Präsident, aber gleichzeitig auch President-elect für die nächste Amtszeit und dann würde Kamala Harris dann automatisch Präsidentin werden. Zumal ja dieser ganze Aspekt erste Frau im Amt ja auch unheimlich viel Gewicht in die Waagschale bringen würde. Ja. Und ich glaube, von daher ist es da relativ klar. Bei Trump sollte irgendwie seine Vorliebe für Fast Food seinen Cholesterinspiegel so in die Höhe treiben, dass ihm was passieren sollte.
Ein zu viel Cheeseburgers essen.
Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten der anderen Kandidatinnen und Kandidaten, Nikki Haley beispielsweise oder eben auch Ron DeSantis, ihre Kampagnen nie beenden, sondern immer suspenden, heißt es ja immer so schön. Also wir setzen sie im Moment außer Kraft, wir pausieren sie, aber wir lösen sie nicht auf, weil du dann wieder schneller auf das ganze Geld der Superpacks und so zugreifen kannst, weil du ja schon eine Kampagne offiziell in place hast. Also keiner der Kandidaten zieht es offiziell komplett zurück. Es hängt in der Luft, wenn man so will. Und dann würde dann recht schnell da, glaube ich, das Ganze wieder auf den Boden der politischen Gegebenheiten und Tatsachen zurückgeholt werden können. Und dann, ja, da müsste man mal gucken, wenn es nach der Convention ist, wie man sich dann da durchsetzen würde. Auch das ist, wie es so schön heißt, Uncharted Territory. Also da bewegen wir uns in sehr viel Graubereich und so oft ist es eben bislang noch nicht vorgekommen.
Also wir gehen davon aus, dass die zwei Kandidaten, also obwohl die älter sind, also sehen ziemlich fit aus, aber mal sehen, wie gesagt, es ist noch in 7 Monate das Wahl und anything can happen.
Und wenn jetzt so diese ersten Wochen und Monate dieses Wahljahres einen Vorgeschmack gegeben hat, dann kommt doch noch einiges auf uns zu. Und das alles natürlich in der nächsten Folge von Amerika. Wir müssen reden. Bis dahin vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Zuschriften und Überzuschriften natürlich jederzeit. Aber für heute sagen wir danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Die Klimakrise ist da. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Jakob Tröst ist Bürgermeister der dänischen Insel Bornholm. Vor der Küste entstehen gigantische Windparks. Bornholm wird zur Energieinsel.
Now there's not many fish left.
Der Fischbestand in der Ostsee ist ja mittlerweile ziemlich reduziert. Deshalb brauchen wir andere Industrien, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich glaube, die Energieinsel Bornholm ist wirklich eine historische Möglichkeit. Und wir sollten diese Chance ergreifen.
And we need to catch that.
Grüne Energie als historische Chance. Arbeitsplätze für Bornholm und Strom für 3 Millionen Haushalte in Deutschland und Dänemark. Mission Klima – Lösungen für die Krise. Die neueste Folge finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek.
Wobei, doch, wir haben das schon so ähnlich, wir haben das schon unter die Haut gehen als Redewendung, allerdings nicht jemand geht einem unter die Haut, sondern etwas geht einem unter die Haut, also ein Film oder eine Geschichte, die einen sehr berührt, das geht einem unter die Haut, aber nicht jemand, der einen quasi, wo einem die Hutschnur platzt, sozusagen, als Äquivalent der Redewendung. Okay.